Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Also ein Prozess, der im Gange schon war, wurde nochmal beschleunigt. Und wenn dann am Ende die Trennung steht, ist es vielleicht sogar ganz gut. Man kann natürlich auch sagen, wir arbeiten dran. Könnte man das ja auch man sagen. Auch. Guten Hi. Abend. Was war das denn für eine verführerische Begrüßung? Aber von beiden Seiten, oder?
Ja, Schatz? Ich wollte auch sagen, es liegt wahrscheinlich an der winterlichen Weihnachtsstimmung.
Ja. Oh, so. Da macht man sich auch mal ein bisschen Zimt in den Kaffee. Zu weihnachtlichen.
Damit es so schön duftet.
Ja, und schmeckt.
Ich habe auch schon mal eine Kerze angezündet. Hab meine Weihnachtsdeko aus dem Keller geholt. Aber Michael, bevor wir da jetzt direkt einsteigen, erzähl doch jetzt erstmal, wie es dir geht.
Wie es mir geht, passt gut zu dem kurzen Gespräch, was wir hier gerade geführt haben. Denn ja. Meine Zeit ist ja die Hygge-Zeit. Oh. Also die dänische Gemütlichkeit.
Deswegen Kerzen. Nennt man dich manchmal auch, einige nennen dich ja auch Hygi. Nasti und Hygi, jetzt habe ich ja schon. Ja.
Aber nur online, das Publikum, keine Freunde von mir.
Ja, ich habe es mir gerade ehrlicherweise ausgedacht.
Ach so, okay, aber es gab
aber ich dachte, das wird ganz gut passen als Spitznamen.
Hygge klingt so ein bisschen gehandicapt, finde ich.
Also du bist so ein Hygge-Typ, ja, ist doch super. Ja, das
und
ist doch schön.
Genau, und darum ist es hier alles jetzt sehr gemütlich. Die richtige Lichtstimmung ist ja wichtig und Kerzen. Wie ich immer in irgendwelchen Nachrichtensendungen gehört habe, heizen ja auch inzwischen viele mit Kerzen.
Stimmt.
Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, Rekordwinter beginnt. Und wie geht's dir?
Ja, ich wurde auch ein bisschen überrollt von dem ganzen Schnee, wobei es hält sich ja an euren Grenzen, muss man sagen. Ich war ja letzte Woche sowieso schon in der Natur. Und zwar war ich ja in so einem Tiny House, mitten auf dem Acker, nirgendwo. Viele fragten so, wo warst du denn? Ich so, keine Ahnung, wo ich da eigentlich genau war. Ja, und das war sehr schön und da war es auch sehr kalt. Nicht, also logischerweise, aber wir haben da geheizt mit einem Ofen.
Ach, das heißt, mit euren Gefühlen und Emotionen und Lebendigkeiten.
Oh, Michael, du musst doch nicht mal von dir auf andere schließen.
Aber so war es doch bestimmt, oder?
Ich habe jedenfalls auch den Ofen bedient und das war, fand ich richtig gut. Ja, so einfach mal wieder so ein bisschen mit den Händen und so, ja, so einfach so nach Feuer riechen und.
So muss es früher gewesen sein, hast du gedacht.
So muss es früher gewesen sein.
Als alles noch gut war.
Ja, ich fand das toll. Also deswegen war das für mich so ein bisschen der Start auch in diese weihnachtliche Zeit. Und es, ja, es hat mir ganz gut gefallen. Ja, muss ich
ja
sagen.
Ich habe ja schon Fotos gesehen oder eins oder zwei. Mhm. Und da sieht man natürlich die Gemütlichkeit, wenn Marie dann im Rolli da sitzt, Gedanken verloren mit einem Café vor einem großen Panoramafenster in diesem Tiny House. Und dahinter ist nur die Landschaft.
Ja, da wärst du auch gerne mitgekommen.
So stellt man sich dann das Leben, das Glück, das zu einem passt, vor. Kann man so sagen, oder? Das Glück, das zu mir passt.
Nee, das war echt gut. Hat man gut getan. Ja, aber ansonsten wieder hier, weiß ich nicht, fand ich es dann zu kalt und deswegen. Ja, weiß ich nicht. Aber ich will auch gar nicht mehr über das Wetter reden, weil gehört ja auch dazu. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass es so kalt ist. Also es hat mich eher erschrocken, dass der Oktober so warm war. Und deswegen bin ich jetzt eher froh, wenn man jetzt mal so ein bisschen an die Natur denkt, dass es schneit.
Ja. Genau. Und ich war bei dir um die Ecke mit meinem guten Freund Sebastian im Krüger. Ah. Wir haben ja da eine Bekannte von mir, die ist ja da Kellnerin, Lisa, und die hat dann Sebastian irgendwann angesprochen und sie hat meinte zu ihm, Sebastian, du siehst aus, als wärst du die ganze Zeit auf dem Sprung, weil er halt noch eine Jacke anhatte oder er hatte dann wieder einen Mantel angezogen, weil es wahnsinnig auch in den Läden, die reizen gar nicht mehr so richtig, ne? Es war richtig kalt, ja. Und dann habe ich rausgeguckt und dann kam gerade so dieser Eiswagen, also für Crushed Ice, und der hat dann so ein Van, hat dann geparkt vor ganz vielen Autos, die aber alle total schneebedeckt waren. Es waren sehr Instagrammable P Picture, wahrscheinlich, sagt man. Also es wäre, was für Instagram gewesen, habe ich ja nicht fotografiert. Genau.
Ganz kurz. Erstmal abhusten. Frosch. Erstmal hier alles abhusten. Sorry, tut mir leid. Kann man auch rausschneiden oder auch nicht. Ah.
Genau, aber der Wechsel der Jahreszeiten ist, ist ja schön, denn wenn jeder Tag derselbe wäre, wie in L.A., wäre das ja sehr also, trostlos auch. Ne?
Wahrscheinlich ist das aber hier erstmal so die, also die Realität der nächsten Wochen und Monate, würde ich mal sagen, dass jeder Tag genauso aussehen wird. Aber das,
und dafür machen wir ja diesen Podcast, damit wir euch diese Zeit versüßen und noch ein bisschen mehr Stimmung und noch ein bisschen mehr Hücke und noch ein bisschen mehr Marie.
Sehr gut. Super am Überleitung.
Ofen, am Ofen.
Wobei, das Briketts bringt uns
aufgelegt.
Briketts. Das ist auch ein geiles Wort. Wobei, Michael, ich muss sagen, das bringt mich auch immer, also so gedanklich, nicht mich wirklich, aber denke ich, dass es für viele auch eine Situation von einer, ich sag mal, eine Extremsituation darstellt. Wenn es kalt draußen ist, wenn man vielleicht nicht mehr rausgehen mag, dann ist das natürlich auch für manche insofern schwierig, weil sie dann vielleicht sowieso schlecht drauf sind, ne? Weil dunkel und man ist so ein bisschen so muffig vielleicht. Ich weiß nicht, wie du da so ein bisschen
melancholisch.
So ein Muffel?
Ja. Nee, ich überhaupt nicht. Sebastian, dem fehlt die Sonne. Also der wird dann melancholisch oder ein bisschen gedrückter Stimmung, wenn die Tage kürzer werden.
Ich glaube, auf Dauer schlägt einem, das gibt's ja auch ganz viele Studien zu, aber wirklich auf die Psyche ist ja auch klar. Also ich kann auch sagen, mir fehlt das Sonnenlicht auch dann. Zumindest nach ein paar Wochen irgendwann reicht es dann auch. Aber was ich eigentlich sagen will ist, aber diese Extremsituation von du bist vielleicht, weil es gibt einen Schneesturm und du bist gefangen zu Hause. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Viele Paare auch in eine vielleicht Herausforderung, weil man dann ja sowieso schon schlecht drauf ist, dann vielleicht noch genervt ist von der Arbeit und genervt ist von einem Partner oder Partnerin. Und das kann natürlich auch zu Konflikten und Streit führen. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, über das wir heute reden wollen, Michael.
Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt, Marie. Das war eine Wahnsinnsüberleitung. Denn was ist das Problem? Corona ist ein gutes Beispiel. Wenn eine Beziehung zu Corona-Zeiten zerbrach, kann man jetzt natürlich sagen, oh, das lag jetzt daran, dass man so aufeinander hockte und sozusagen einander ausgesetzt war. Aber eigentlich war das ja ein Katalysator, dass man sozusagen sich dann auch mal ein bisschen mehr erlebt hat. Und dann wurde der Zustand der Beziehung schon ein bisschen offensichtlicher. Also ein Prozess, der im Gange schon war, wurde nochmal beschleunigt. Und wenn dann am Ende die Trennung steht, ist es vielleicht sogar ganz gut, dass es mal diese Situation dann mal gab und dass man das dann sich damit auch mal auseinandersetzen konnte. Man kann natürlich auch sagen, wir arbeiten dran. Könnte man
Könnte man auch machen, ja. Und das ist eigentlich genau richtig, was du gerade beschreibst, so dieser Katalysator, so hast du es ja genannt. Es gibt aber auch andere, ich sag mal so schleichende Katalysatoren, die sich so eingeschlichen haben, wenn Paare dann irgendwann an einem Punkt sind und auch mal streiten. Ja, es ist ja auch ganz natürlich, dass man auch mal streitet in einer Beziehung. Aber wir wollen heute, liebe Hörerinnen und Hörer, darüber sprechen, was so klassische Beziehungskiller sind in Paarbeziehungen und wie sich vielleicht auch eine Trennung aufgrund von destruktiven Streitmustern vielleicht vorhersehen lässt. Und wir beschäftigen uns heute mit den sogenannten 4 apokalyptischen Reitern. Und zwar geht das zurück auf einen Psychologen aus Amerika, John Gottman, der sich in einer sehr, sehr, sehr aufwendigen Beobachtungsstudie von Paaren genau damit beschäftigt hat. Und er sagt, er kann zu 80% vorhersagen, ob oder vielleicht auch nicht, sich Paare innerhalb der nächsten Jahre trennen oder nicht. So.
Anhand, Michael. Und er hat ja wahnsinnige Teilnehmer auch in den Schulen. Ist ja einer der, das ist ja der Paartherapeut der Welt wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist Wahnsinn. Ich glaube, was habe ich gelesen? Über 3000 Paare hat er auf jeden Fall beobachtet in den letzten Jahren. Der ist auch selbst sehr lange schon mit seiner Partnerin zusammen. Die haben auch unzählige Bücher geschrieben. Ich habe hier gerade auch eins vor mir liegen. Das heißt 8 Gespräche, die jedes Paar führen sollte. Der hat aber auch ganz viele andere Bücher geschrieben von John Gottman und seiner Frau. Ich nenne sie mal Julie oder Julie Schwarz Gottman.
Könnt ihr nochmal googeln und Aussprache dann klicken, ja, genau. Dann hört das richtig.
Recherchiere ich dann auch nochmal. Ja, und das fand ich total Wahnsinn, dass man auf wirklich auf einer Grundlage von bestimmten Faktoren relativ genau sagen kann, ob sich eine Beziehung hält oder nicht. Und das fand ich voll spannend. Und da haben wir auch ein paar Nachrichten bekommen, weil als ich das irgendwie gesagt habe, war es so ein bisschen so, hä, was ist das denn? Könnt ihr nochmal drauf eingehen? Deswegen haben wir gedacht, widmen wir uns heute genau diesen apokalyptischen Reitern. Sag mal, Michael, weißt du, warum das eigentlich apokalyptische Reiter heißt?
Na, es gibt ja dieses sehr bekannte Bild von Albrecht Dürer. Na, das sind die vier Reiter der Apokalypse, nennen wir es so. Genau.
Okay.
Die das Unheil bringen, die letztendlich alles zerstören am Ende. Also, aber selbst geschaffen von uns Menschen natürlich. Und so ist es ja in der Beziehung dann auch.
Genau,
dass es ja alles selbst geschaffen ist. Und ich muss noch einen Einschub, bevor wir voll reingehen in diese Dramatik. Ich bin ja der Auffassung, auch wenn man diese apokalyptischen Reiter kennt, es ist ja immer eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Wenn man das sieht und identifiziert, kann man damit umgehen und man kann das auch ändern, wenn man das möchte. Denn das besteht ja für die Beziehung. Denn das ist ja so, weil du meintest, Streitigkeiten gehören immer dazu. Ich sehe ja immer Streitigkeiten, sind für mich immer so Krisen in einer Beziehung, in der sozusagen ein Zustand, der sowieso schon da ist, aufbricht. Ja, wenn sich dann praktisch, ist immer so ein Peak von eigentlich einer noch darunter liegenden Krise, also dem Zustand letztendlich der Beziehung. Und das Problem ist, dass viele Streitigkeiten ja geführt werden und man kann ja in diesem Streit eigentlich das Problem nicht lösen. Man kann es dann sozusagen eigentlich erst lösen, wenn die Wogen sich wieder geglättet haben. Aber dann ist es so, dass der Bedarf nicht mehr da ist. Man sagt, naja, jetzt sind die Wogen ja geglättet, dann müssen wir uns gar nicht mehr damit beschäftigen, mit dem Zustand beschäftigen oder der Voraussetzung beschäftigen, die eigentlich viele unserer Streitigkeiten sozusagen kreiert. Und das ist ja politisch auch ein Problem, ne? Dass wir immer nur in Krisen denken, aber nie aus diesen Krisen lernen. Und ich glaube, das kann man auch auf diese apokalyptischen Reiter anwenden, denn wir werden es ja gleich hören, was das für Themen sind, aber es geht ja darum, das dann zu sehen und nicht als Ursache zu sehen, sondern daraus irgendwie zu lernen, wie man sich dann anders verhalten kann. Ne?
Ganz genau. Und da kann ich vielleicht nochmal direkt anschließen, dass die Frage ist so, was ist denn das überhaupt? Weil ich habe mir auch gedacht, ja, wann treten die denn auf? Und Gottman sagt auch, es ist sind quasi so Streitmuster. Und es geht nicht darum, dass man sozusagen dass ein Streit per se oder eine Kritik, die man vielleicht an dem anderen auch mal ausübt, per se die Beziehung kaputt macht, sondern es geht, und das beschreiben diese apokalyptischen Reiter, um die Art und Weise, wie sich Paare in diesen Streits zueinander verhalten. Und das unterstreicht nämlich genau das, weil, lass mich das kurz anschließen, Streit ist wichtig. Ein Streit in Beziehung und auch Kritik ist ganz, ganz wichtig in einer Beziehung, um sich auch gemeinsam weiterzuentwickeln, um Grenzen auszutesten, um aus der Komfortzone rauszukommen und. Deswegen habt keine Angst vor Streit, ja, das mal ganz kurz vorweggenommen. Und dann, und das hat Michael, das hast du gerade so schön beschrieben, geht es nämlich darum, wenn man dann in einer Auseinandersetzung merkt, Mist, eins oder zwei von diesen apokalyptischen Reiter, die wir gleich durchsprechen, die treten ja immer auf bei mir oder bei uns, dann kann man das reflektieren und daraus lernen. Und das bedeutet jetzt auch nicht, dass dann automatisch eine Beziehung zu Ende geht. Aber es ist ganz wichtig, genau das auch zu erkennen. Und ich weiß nicht, sollen wir direkt mal einsteigen, bevor
wir jetzt irgendwie… Ich will noch eine Sache dazu sagen. Streit ist wichtig, wenn der Streit nicht Selbstzweck ist. Also wenn man aus dem Streit lernt. Das ist es ja. Also wenn man immer nur streitet und dann praktisch immer nur letztendlich ein Schlagabtausch ist, dann schwelt das ja weiter. Und dann lernt man nicht aus dem Streit.
Das ist ja lustig, dass du das sagst. Ja, du, voll. Ich würde jetzt mal sagen, rein per Definition würde ich sagen, ist ein Streit ja immer da, um irgendwie auch was zu lernen. So auf unterschiedlicher Ebene. Ja, für sich persönlich. Zum Beispiel, ich habe jetzt gelernt, ich überlasse meinem Partner oder meiner Partnerin nie mehr diese Aufgabe. Der oder die macht alles falsch, ja. Jetzt mal übertrieben.
Oh, das
mach ich lieber selbst. Genau, wir überspitzen jetzt hier. Werden wir auch gleich tun.
Ein bisschen toxisch.
Werden wir auch gleich tun. Ja, aber, und dann habe ich neulich, ich habe ein Paar-Coaching gehabt und da war so ein Paar vor mir und die, da meinte sie auch eigentlich läuft alles super. Ja, so, die haben wirklich eine gute Beziehung und happy und so. Und es ging um so ein paar Punkte.
Sonst würden sie ja nicht ins Paar-Coaching gehen, natürlich.
Ja, und das ist ja das, was ich mache, um die Paare eben auch sozusagen, wenn die Krisen kommen, genau dann auch, ich sag mal, ich will nicht sagen vorzubereiten, aber genau um zu analysieren, was sind denn jetzt die Streitmuster, ja?
Was passiert?
So, das ist ja genau, das ist genau der Punkt. Und dann haben wir da auch eine konkrete Situation durchgespielt und irgendwann kam dann die Erkenntnis von ihr und sie sagte so, du, ich glaube, ich mache das manchmal so einfach, weil ich irgendwie denke, es läuft alles so gut und manchmal brauche ich so ein bisschen Reibung. Und das geht jetzt auf den Punkt zurück, den du gesagt hast zum Thema, wenn der Streit nicht irgendwie zum Selbstzweck, ne, so nur damit man streitet, um zu streiten, und warum dann auch immer, da hängen ja dann noch viele andere Dinge hinter. Und das fand ich so super spannend. Da haben wir dann natürlich auch drüber geredet. Er meinte so, was? Auf gar keinen Fall. Das habe ich ja noch nie gemacht. Ich mache doch nicht einen Streit und breche einen Streit vom Zaun, nur damit ich mich streite, weil ich dann wieder so ein bisschen gefühlt mehr Action habe. Und deswegen, vielleicht machen das manche. Und sie hat dann aber auch gesagt, ja, stimmt, eigentlich mache ich das auch nicht wirklich. Und das sind auch nicht wirklich richtige Streits. Aber das fand ich sehr spannend. Also von dem her, so Streitkultur, Streiten, da können wir vielleicht auch nochmal ein extra Thema raus machen, ist schon spannend. Und ich glaube, dass Streit auch immer einen Zweck hat.
Ja, genau. Es ist ja auch insofern wichtig, wenn eine Beziehung ohne einen Streit, also in einer totalen Harmonie sozusagen stattfindet, dann ist das eigentlich auch schon gar nicht, finde ich, harmonisch, weil letztendlich trifft man sich ja gar nicht. Es sind doch zwei verschiedene Persönlichkeiten, ja, und die dann aufeinandertreffen, aber vielleicht ist es dann auch eher so ein bisschen, vielleicht treffen die auch nie so richtig aufeinander in der Beziehung, wenn man sich nie streitet, denn es ist ja unnatürlich.
Das sind zwei so lernt man verschiedene sich ja Charaktere. Kennen.
Genau. Ja. Und man lernt, wie gesagt, das ist heute mein Mantra, wenn man einen Streit hat, geht es halt darum, daraus zu lernen, und dann empfindet man das auch als gelungen. Glaube ich, wenn man die Widerstände überwunden hat, sozusagen, ja. Denn das ist ja, aber es ist ja so, für mich ist letztendlich ein Streit, du hast sozusagen immer sowas, einen Prozess, der da läuft, ja, der im Gang ist, den man vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt, und es schichtet sich, man unternimmt nichts dagegen und es schichtet sich immer weiter auf, vielleicht auch, indem man nicht miteinander redet oder auch gar nicht weiß, wie man miteinander, also vernünftig kommuniziert, und irgendwann platzt das halt. Weil der eine sagt, es stört einen, aber es muss jetzt irgendwie raus. Und dann muss man gucken, das ist ja nur ein Ausbruch, so ein Streit, eines anderen Problems, eines tiefer liegenden Problems. Und das muss man besprechen. Und
genau.
Also, aber nach dem Streit erst. Denn im Streit kannst du es nicht besprechen.
Nee, genau. Ja, das heißt, stimmt, genau. Das hast du auch schon mal gesagt, dann ist man zu nah drin. Und das ist ja meistens so, ein Streit ist ja auch sehr emotional. Kann man ja auch gar nicht logisch und pragmatisch irgendwelche Lösungen dann rausformulieren. Deswegen muss man immer so ein bisschen gucken, dass man dann so aus der Emotion rausgeht. Und diese vier apokalyptischen Reiter sind ja, wenn man so will, toxische Kommunikationsmuster, die dann in einem Streitgespräch zum Tragen kommen.
So, aber nicht
oder
nur.
Die zum Streit führen können, ja, die so ein bisschen vorgelagert sind, aber die zumindest darauf hindeuten, dass da irgendwie was nicht so richtig ganz im Argen liegt. Und das ist ja genau das, was John Gottman beobachtet hat. Der hat ja nicht nur Paare beim Streiten beobachtet, sondern die waren ja dann in einem sogenannten Love Lab. Und da hat er die Paare nach und nach in unterschiedlichen Situationen, als sie geredet haben, als sie eben auch einen Streit hatten, als sie ganz normal geredet haben, das analysiert. Diese ganzen Kommunikationsmuster. Und da hat er eben vier Verhaltensweisen abgeleitet. Und deswegen
beginnen wir mit der ersten.
Würde ich sagen,
deswegen.
Beginnen wir jetzt mal ganz schnell mit der ersten. Ja. Die erste ist Kritik. Klingt jetzt erstmal relativ banal, aber es ist eher so eine verallgemeinernde und verletzende Kritik. Und er beschreibt das ganz schön, das fand ich sehr spannend, dass es da einen Unterschied gibt zwischen, man kann den Partner kritisieren oder die Partnerin kritisieren, oder man kann auch eine Beschwerde äußern. Jetzt frage ich dich mal, Michael, was glaubst du denn, ist der Unterschied
zwischen einer Beschwerde und einem Vorwurf? Die Beschwerde, ich glaube, in der Beschwerde würde man eher sagen, ich empfinde das so.
Ja,
und
ja.
In einem Vorwurf sagt man, du bist eigentlich schuld. Eigentlich, du bist schuld. Und Beschwerde ist, ich empfinde, das kommt bei mir so an.
Genau. Also es ist auch genau so ein bisschen so, ich habe da was wahrgenommen und möchte mich gerne mal so beschweren, weil das und das, was ich jetzt so wahrgenommen habe, führt zu dem und dem Gefühl. Ja, sehr so auf sich formuliert und die Kritik ist genauso, wie du sagst, du machst und oft sind da auch so Pauschalisierungen mit gemeint, also sowas wie immer machst du oder nie machst du oder was weiß ich. Also, dass man das so sehr verletzend und eben auch verallgemeinert, das meint er damit, auf den Partner oder die Partnerin eben so zurückwirft. Ja? So.
Das ist ganz krass.
Du solltest doch das und das einkaufen. Und jetzt hast du wieder das Falsche mitgebracht. Immer bringst du das Falsche mit. Bist du eigentlich dumm? Nee, das habe ich jetzt noch dazu gedichtet. Aber so ähnlich könnte man, ne? Und das ist keine normale, ich sag mal, in dem Sinne ja noch kein Streit, aber das ist so eine alltägliche Situation, die genau, ganz schnell dazu führen kann.
Das ist ja toxisch. Mhm. Wenn du sagst, du bist dumm, also in einer Beziehung, das ist ja hochtoxisch. Das sagt dir sehr viel, wie man miteinander umgeht, zwischenmenschlich in der Beziehung. Ja. Man kann ja auch mit Freunden oder so auch so umgehen, ja, oder mit
ganz genau,
Familie. Ja. Das zeigt sehr klar das Wesen der Beziehung. Also was eigentlich das für eine Beziehung ist. Also das kann auch sehr perfide, sehr subtil daherkommen. Also ich glaube nicht, dass ich noch so bin. Ich bilde mir ein, dass ich nicht mehr so bin. aber das habe ich jetzt auch mitgekriegt in bestimmten Situationen. Früher war es so, wenn ich einen Streit hatte. Also das war gar nicht so Rumgebrülle. Das war eher so sehr akzentuiert. Eine meiner Freundinnen, ich habe schon mal erzählt, die hat das ja mal heimlich mitgeschnitten. Und es klingt jetzt gar nicht so krass. Also es klingt, also da spreche ich halt sehr hochdeutsch und sehr klar. Am Ende sagt sie dann immer, oder haben sie immer, also haben wirklich verschiedene gesagt, naja, es klingt alles schlüssig, aber es klingt alles so, als hätte ich Schuld. Also man muss nicht immer sagen, du bist schuld, sondern man, es kann auch anders. Und so war das halt bei mir früher, ja. Was ich jetzt auch durch dich oder im Gespräch auch mit dir gelernt habe, ist ja wirklich zu sagen, ich empfinde das so. Das kommt bei mir so an. Das ist halt das Wichtige, ja. Dass man dem anderen auch die Chance gibt, dazu reagieren. Denn wenn du sagst, du bist schuld, dann ist das ja festgelegt. Dann ist, hat man ja gar keinen Spielraum mehr als der andere. Der kann dann nur sagen, oder die kann dann nur sagen, aber bei dir ist es so. Und dann sind wir völlig in der Spirale drin. Also nie einen Vorwurf mit dem Gegenvorwurf
beantworten. Ja, genau. Dann wird's richtig.
Wahrscheinlich, das ist Kritik gegen Kritik, ja.
Und er sagt auch, dass vor allen Dingen dann eben so eine verletzende oder verallgemeinernde Kritik oft zu dem nächsten Reiter kommt, zu dem kommen wir gleich. Und das führt natürlich erstmal so, wenn man sich das selbst überlegt und auch nochmal überlegt, ja, kam das bei mir auch schon mal vor oder kommt das gerade bei mir in der Beziehung vor? So empfinde ich das auch, ja, angegriffen, ne, auch sehr, vielleicht auch, ja, man ist verletzt und so. Und dann macht sich so ein Täter-Opfer irgendwie auf, ne, so, boah, jetzt werde ich hier als Täter dargestellt oder Täterin oder, ne, und dann kommt der andere aber auch ganz schnell wieder in so eine Opferhaltung, ja, und da ist es so, da entsteht ganz schnell so eine Spirale. Und der erste Schritt, die Frage ist nämlich so, wie kommt man da raus und wie kann man das unterbinden, wenn man merkt, dass so eine verallgemeinernde Kritik im Raum steht, ist, wie du gesagt hast, ja, erstmal so aus sich heraus, also so Ich-Botschaften formulieren. Du hast gerade einen sehr schönen Satz gesagt. Und vor allen Dingen auf ein konkretes Verhalten, dann würde ich sagen, auch noch auf ein konkretes Verhalten von dem anderen oder der anderen ableiten oder projizieren. Und zwar, du hast das und das gemacht und das ist das passiert, also ne, das habe ich so wahrgenommen, das ist einfach so ganz sachlich passiert, ja, du bist zu spät gekommen, wir haben uns um 20 Uhr verabredet und du bist um 8:30 gekommen. So, das ist erstmal so ein
Fakt. Das Problem kommt mir bekannt vor, Marie.
So, und genau.
So, also es ist dann, ein kleiner Insider. Das müssen wir erzählen.
Müsste ich, dachte gerade so, scheiße, war das jetzt ein gutes Beispiel?
Nein, aber das ist ja auch nicht böse gemeint. Genau. Genau, also wir haben praktisch, darum lachen wir so, wir haben jetzt festgelegt, uns vor ein paar Tagen erst, dass wir uns immer mal so einen festen Tag oder eine feste Zeit so relativ für die Aufnahme nehmen wollen, weil es ja immer, wenn es immer so springt, dann ist es gerade für mich als extrem unflexiblen Menschen immer ganz schwer, meinen Tag zu planen. Und bei Marie, die hat dann immer so viele Termine, ja, also dass es dann immer mal wieder so ein bisschen springt, ja. Und ich brauche immer so ein bisschen am Morgen, muss ich mir so ein bisschen meinen Tag planen. Hast du das als Schuldzuweisung empfunden?
Du bist schuld. Nein, das stimmt ja, weil ich hab ja dann, und da kommen wir dann gleich zu, dass ja auch klugscheißermäßig, wie ich bin und wie mich ja auch viele dann so immer einkategorisieren.
Das lassen wir mal so stehen. Die Nachricht, weißt du?
habe ich das ja schon reflektiert und habe ja auch eingesehen, genau, dass es ja so ist, weil es ist ja auch so.
Aber,
ne?
Aber du hast noch, du hast mich ja dann angerufen und ich habe nach unserem, es war ja total, also gutes Gespräch, dann haben wir, war alles gelöst und alles entspannt und dann habe ich aufgelegt und habe da aber deine letzte WhatsApp davor gelesen. Und da stand, das lass doch jetzt mal so stehen.
Da habe ich nur gedacht, oh je, je, vielleicht hat er die Nachricht noch nicht gelesen. Ja, egal.
Aber man kann genau alles lösen. Ja,
also man das kann ist
ja
alles lösen.
Also wir sind da auch, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil manchmal, das Problem ist ja oft, man regt sich ja eigentlich nicht über den anderen auf, sondern das, was einen beschäftigt, ist ja das, was man in seinen Gedanken da konstruiert. Ja, der längste Lernvorgang, den ich habe in meinem Leben gehabt habe, ist, nicht immer im Kopf alles zu durchdenken und da baut sich dann ein Konflikt auf, der gar nicht existiert, ja, sondern wirklich so schnell wie möglich eigentlich miteinander dann reden und dann löst sich das alles so schnell oder kann sich auflösen, es sei denn, man gibt dann wieder Kritik in alle Richtungen, aber das meiste findet halt wirklich im Kopf statt, also das ist, habe ich lange gebraucht, um das zu lernen.
Aber immerhin hast du es gelernt und was man eben auch lernen kann, ist genau mit so einer Kritik umzugehen. Genau, also aus der Ich-Perspektive formulieren und auch eben die Kritik auf eine ganz konkrete Situation beziehen und eben die Angriffe, so dieses scharfe Schießen, so, ne, so du und du und du und dann und da und dann werden womöglich noch Sachen rausgeholt von vor 20 Jahren oder so. Das ist nicht konstruktiv und deswegen das lassen. Und sonst führt es nämlich ganz schnell zu dem nächsten Punkt, zum nächsten apokalyptischen Reiter. Und das ist zweitens die Verachtung.
Gute Basis für eine Beziehung.
Genau. Verachtung. Und dann passiert Folgendes, und das kennen vielleicht auch wieder einige von euch, vielleicht aber auch nicht hoffentlich, aber das ist so ein Zustand, in dem wir, also so, der so richtig gemein ist, ne? Also da ist es so ein bisschen, deswegen habe ich das auch gerade gesagt, mit diesem bist du dumm, ja, dass man da schon anfängt und gegen den anderen so scharf schießt und schon fast respektlos oder vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, so jemanden beschimpft oder auch verspottet oder irgendwie sarkastisch auch ist. Weil Michael, hast du dafür ein Beispiel?
Ich habe dafür ein sehr lebensnahes Beispiel sogar, denn ich habe da auch mal einen Text drüber geschrieben, also vielleicht kommt es einigen meiner Kolumnenleser bekannt vor. Ich habe wirklich ein Paar im Umfeld, da ist die Beziehung in so einem Zustand oder sag mal, das Kommunikationsverhalten, ich nenne das mal gesunde Kommunikationsunfähigkeitsverhalten, ist da in so einem Zustand inzwischen, dass sie ihn mal so vorführt, also vor anderen. Also es wird, alle Beschwerden werden vor dem Freundeskreis in seiner Anwesenheit ausgewertet. Naja, und das ist teilweise auch der Umgangston. Also ich weiß nicht, wie die sozialisiert ist, aber also ich komme ja, also das habe ich schon oft gesagt, ich komme nicht mit einem verächtlichen Umgangston klar. Und die ist so anscheinend so aufgewachsen und da wird immer so ausgeteilt, so eine Aggression auch, ja. Mhm. Und er ist da irgendwie immun. Wahrscheinlich passen die auch deswegen so gut zusammen irgendwie, dass es an ihm so abperlt. Aber da ist keine Pflege, ne? Da ist keine Beziehungspflege, das ist, die wissen halt, wie man eine Beziehung führt, aber lange, aber nicht so richtig, wie man sie pflegt. Aber irgendwie passen wahrscheinlich dann doch die Prägungen irgendwie so gut zueinander, dass das irgendwie ein gutes Team ist oder so.
Ja, und das ist, finde ich, auch nochmal wichtig, was du sagst, dass die das nie so aufgeklärt haben. Ich glaube, wenn man das erstmal weiß, wie bestimmte grundlegende Verhaltens Muster oder auch wie das Wesen des anderen so tickt, kann man das, glaube ich, auch vielleicht auch manchmal bestimmte Dinge besser einordnen. Und lass uns mal kurz bei der Verachtung nochmal bleiben. Das ist vielleicht auch, wenn du sagst, so, alle kriegen es mit, ne? So, erstmal unangenehm. Und das ist auch oftmals, so eine Verachtung wird ja nicht nur verbal eben gezeigt, sondern eben auch nonverbal. Also, dass man vielleicht auch so Augen rollt oder ne, so Sachen so abtut oder so. Atmet, hustet oder so auch, was auch immer. Und das führt dazu, das kann man ganz klar so sagen, dass der andere, die andere sich einfach wirklich wertlos fühlt. Ja, weil man ist ja auch so paralysiert und vielleicht auch einfach so ohnmächtig in dem Moment. Weil ich meine, was willst du da sagen, wenn du dann vor allen Dingen noch vor anderen, und ich finde, das ist wirklich die absolute Oberhärte, sowas vor anderen auszutragen, finde ich, geht gar nicht. Da bist du wirklich komplett paralysiert. So, da ist wirklich so, war.
Und das,
und da geht's wirklich, muss ich sagen, da geht's ja auch gar nicht mehr ums Lösen dann vom Problem, sondern es geht wirklich ja darum, auch einfach nur, es geht wirklich darum, den anderen einfach nur zu verletzen. Es geht einfach noch eins rein und noch eins drauf und nochmal ein Bash und nochmal hier.
Also ich glaube, bei dieser Bekannten von mir ist das gar nicht so jetzt böse gemeint, dass sie sagt, ich will bewusst ihn jetzt irgendwie abwerten, dass es ihm schlecht geht, sondern ihr geht's ums Recht haben. Ihr geht's darum, dass sie ihre Wahrheit hat und die will sie unbedingt durchsetzen. Was natürlich in einem Konflikt wieder völliger Quatsch ist, weil es sind halt zwei. Man muss ja miteinander zu, also das ist halt ein aufeinander zugehen und jeder hat seine eigene Wahrheit. Ja, also es geht darum, beide Wahrheiten durch die Sichtweise des anderen zu vervollständigen. Darum geht's. Mhm. Das haben wir auch gesellschaftlich gerade so massiv. Es geht immer nur ums Recht haben. Ich will meine Meinung durchdrücken und wir sind ja inzwischen leider in so einem Zustand im Internet auch, dass die Leute wegen einer anderen Meinung irgendwie den Tod verdienen, ja, also das ist ja ganz schrecklich heutzutage, aber jeder hat seine eigene Wahrheit. Man muss es doch als wert sehen, dass man durch eine andere Sichtweise da eine vollkommenere Wahrheit, man kommt ja nie richtig ran, ja, an die wirkliche Wahrheit, aber man kann das immer vervollständigen.
Es gibt auch gar nicht die Wahrheit, es gibt nur die eigene Wirklichkeit.
Genau.
Das ist genau der Punkt. Und was du auch
meine ich ja mit Wirklichkeit.
Also das ist so, ja, sehr philosophisch auch schon fast. Und ein Satz noch dazu, und das Beispiel zeigt es ja auch, weil du meinst, die sind so seit 15 Jahren oder länger schon zusammen, dass es oftmals solche Verhaltensmuster sind oder sagen wir auch vielleicht so negative Gedanken über den Partner, die schon ganz lange da sind, die man vielleicht auch nie ausgesprochen hat, aber die immer wieder dann auf den Tisch kommen, ja. So, und dann, es war schon damals so. Du bist einfach ein kleiner Wurm. Ja, wir machen ganz kurz, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen uns hier gerade ein bisschen lustig, aber das ist nicht so gemeint. Das ist tatsächlich, wenn es passiert, eine wirklich nicht schöne Angelegenheit und Sache. Und wir versuchen das hier nur mit ein paar Beispielen zu unterfüttern, damit ihr auch wisst, wie sich das eventuell äußern kann. Und also wie kann man in so einer Situation, wenn man das merkt, damit umgehen? Also ich würde sagen, erstmal versuchen, vielleicht auch erstmal aus der Situation rauszugehen, Raum zu suchen und sagen, okay, Moment, das habe ich gerade gesehen, das hat mich gerade verletzt, ja. Das, was du gesagt hast, so Grenze überschritten und erstmal raus. Und ich finde, dann versuchen natürlich auch, und das klingt jetzt relativ banal, was heißt banal? Es klingt einfach und die Frage ist, wie macht man es denn dann wirklich? Weil das finde ich immer ein bisschen schwer, das umzusetzen. Ganz bewusst wirklich die Augenhöhe wiederherzustellen. Und auch, glaube ich, bei sich zu bleiben und zu sagen so, okay, ist da jetzt irgendwie was dran? Also, ne, so ist da jetzt irgendwie, also erstmal so, dass derjenige oder diejenige, die ausgeteilt hat, erkennt, okay, das war jetzt ein verachtungsvoller Kommentar. Und dass der andere oder die andere vielleicht auch erkennt, aus welcher Situation man das herausgemacht hat. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu, weil es geht ja noch weiter mit den apokalyptischen Reitern, die auch alle so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Genau, und dann kommen wir auch zum dritten schon, weil natürlich solche Anschuldigungen oder auch verachtenden Kommentare oft dann wieder dazu führen, dass man sich dann, dritter apokalyptischer Reiter, Verteidigung, ja, so eine ablehnende Rechtfertigung vielleicht auch, in diesen Modus kommt, dann wiederum zu kontern, ja. Und das ist eine sehr verständliche, sage ich mal, Reaktion, kenne ich selbst auch, weil man möchte ja meistens solche Anschuldigungen dann auch nicht stehen lassen oder so verachtende Kommentare. Und so geht's mir, ich möchte das dann schon klarstellen, ja, so die Situation, die du geschildert hast, du hast dann ja auch gesagt, so, ja, ich habe hier wahrgenommen und dann, ich richte mich sehr viel nach dir und da habe ich auch so sofort gedacht, so, boah, nee, das muss ich jetzt mal klarstellen, ja, so, das war so meine Reaktion, wir haben es dann ja aber auch sehr sachlich und auf Augenhöhe geklärt, aber dieses Gefühl, ja, dieses menschliche, so diese Reaktion, so, na, nee, so. Und das ist natürlich,
ja, aber das
überhaupt
ist
nicht zielführend, aber überhaupt nicht zielführend und da steht, schreiben die auch, also schreibt Gottman auch, dass diese Strategie wirklich oft nicht erfolgreich ist. Und das liegt nämlich daran, indem wir das dann so abschmettern, ja, und da so gegenschießen und so nach dem Motto, ja, aber du machst das ja auch nicht. Und wenn du früher gekommen wärst, dann, genau deswegen wollte ich es jetzt mal gerade erklären.
Okay.
Deswegen, weil ich glaube, es macht Sinn, dass man einmal ganz kurz reingeht. Ja. Und so ein Gegenschießen zum Beispiel ist sowas wie, wenn du jetzt früher gekommen wärst, dann hätte ich das natürlich machen können. Ja, so. Aha. Aber, und das meinen
also, sie. Also bist du wieder schuld, mit anderen Worten.
Genau, ja, du drehst es eigentlich wieder um.
Es wird immer nur der Ball
abgegeben. Und es geht nicht darum, dass dann auch die oder derjenige die Verantwortung auch der Fehler dann übernimmt. Und es wird immer so, weißt du, sofort mit so einem Gegenangriff reagiert und geantwortet. Also man stellt sich dann selbst auch immer als Opfer dar. Also so, als wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, Michael, aber du sagst mir auch immer viel zu kurzfristig Bescheid und brauchst dann immer noch länger, weil du dir deinen Kaffee machst. Und diese Zeit, die kann ich besser nutzen. Deswegen, so, und das, weißt du, wenn ich das dann umgedreht hätte, dann würdest du wahrscheinlich sagen, so, hä, was hat die denn jetzt so? Und das meine ich. Also diese ablehnende Rechtfertigung oder diese Verteidigung ist irgendwie total menschlich, ist aber überhaupt nicht zielführend. Und ist auch so ein bisschen, so beschreibt er das, so eine Art Ablenkungsversuch, ne, auf diese Reaktion des vielleicht auch eigenen Fehlers, ja, wo man vielleicht weiß, so, ja, scheiße, ich bin immer zu spät, bringt es eigentlich nichts, das dann umzudrehen, so, sondern stattdessen lieber erkennen, lieber sagen so, jo, stimmt, ich bin zu spät gekommen, ich komme immer irgendwie meine 5 oder 10 Minuten zu spät, es tut mir leid, ja, aber das auch wirklich anzuerkennen und das ist jetzt direkt schon eine Lösung, wie man damit umgehen kann, aber ich glaube, auch da können sich viele vielleicht reinversetzen, diesen Mechanismus zu haben und erstmal wieder so zurückzuschießen, so.
Das hat mir übrigens ja Holger erzählt, also der Therapeut, mit dem ich mich vor einigen oder vor 2 Wochen getroffen habe. Und der hat gesagt, das ist halt so, das Wesen des Menschen ist so angelegt, dass man auf eine bestimmte Art auf einen Vorwurf reagiert. Und zwar denkt man so, Problem, das Gehirn ist ein Problemlöser. Das bedeutet also, dass man instinktiv auf einen Vorwurf eigentlich erstmal erklärt, wie es dazu kommt. Warum, also sozusagen den Weg dahin, warum das so ist. Aber das ist falsch, meint er. Eigentlich muss man dann erstmal ruhig bleiben, mal kurz durchatmen. Und dann ist, es ist egal, warum das so ist. Warum man diesen Fehler macht. Das ist dem anderen egal. Man muss dann sagen, meinte er, was wünschst du denn von mir? Also was kann ich denn ändern, damit das nicht mehr passiert?
Genau, was
Erklärung, mein Gott.
Ja. Vielleicht anschließend ist auch so die Frage auch nochmal, okay, ich merke jetzt gerade irgendwie, schießt du gerade gegen mich und was ist denn eigentlich auch das Bedürfnis dahinter? Also, dass man ganz konkret fragt, sag mal, um was geht's denn dir jetzt eigentlich? Sorry, aber was steckt dahinter, ne? Ist jetzt auch, wenn man sich überlegt, in so einer Streitsituation wahrscheinlich so ein bisschen schwierig, kann ich mir zumindest auch vorstellen, aber auch sich zu überlegen, dass bei dem anderen oder der anderen ja immer auch ein Bedürfnis getriggert wird oder gerade nicht erfüllt wird. Und das auch wirklich nochmal anzusprechen und dem auch Raum zu geben. Oder auch vielleicht sowas zu machen wie, man vereinbart auch mal so eine feste Redezeit, ne? Also, dass man auch mal, ja, weiß ich nicht, dann so bestimmte Themen auch nochmal verschiebt und sagt, lass uns dann darüber reden und dann hat jeder irgendwie einen Redeanteil oder so. Das sind natürlich auch sehr, finde ich, spezifische Tipps, die dann auch nicht immer so leicht umzusetzen sind, weil genau dieses Bedürfnis des Entgegenschießens dann natürlich auch getriggert werden. Aber oftmals ist es auch hilfreich, das dann erstmal loszuwerden, wenn man sich dann auch an die anderen Dinge, sage ich mal, orientiert, die wir schon besprochen haben, also Ich-Botschaften und so weiter. Michael, ich merke gerade, wir müssen eigentlich nochmal so eine GFK, gewaltfreie Kommunikation, Episode machen. Ja, und dann kommen wir noch zum vierten apokalyptischen Reiter. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Konsequenz aus allem. Das ist das Mauern. Und das ist so der absolute Rückzug. Das kennst du vielleicht auch so, die Kritisierte ist dann wirklich so an dem Punkt so, pff, jetzt so, Arme verschränken, Raum verlassen, wortlos irgendwie aus dem Zimmer, keine Reaktion mehr zeigen, keine Mimik, keine Gestik, also wirklich so völlig, ein völliges Zeichen der Gleichgültigkeit. Ja, der andere Part vielleicht schreit sogar noch und wird lauter und das ist dann so aber der absolute Rückzug und ja, also es ist wie so eine Art Ausweichmanöver, ne? Also anstatt dann eben zu schießen, was wir vorher gehört haben, oder auch Kritik zu äußern oder eben auch diese Rechtfertigung an den Tag zu legen, das ist eben nicht der Fall, sondern da geht es wirklich darum, komplett aus der Situation rauszugehen, aber nicht wohlwollend, sondern wirklich wie so eine Art einfach raus. Das ist so wie, man streitet sich. Und die oder der andere legt einfach einen Hörer auf. Finde ich immer so asozial, wenn das jemand macht. Ist mir schon mal ein paar Mal passiert, wo ich immer so denke, das ist, finde ich, das Respektloseste, was es überhaupt gibt. Boah, das hab ich den Leuten aber auch echt klar gemacht. Also das können sie gerne mit anderen machen, aber mit mir nicht. Du kannst irgendwie sagen, was du echt scheiße findest in dem Moment, aber Sachen so rauszuknallen und dann einfach aufzulegen, finde ich, ist das Mieseste, was es gibt.
Ach so, wenn man
dann auch noch nicht mal, macht. Ja, und dann auch nicht mal ranzugehen wieder. Und oder weißt du, und dann einfach so alles so ausmachen und blockieren. Und du kommst einfach so nicht mehr durch. Und dann habe ich es natürlich irgendwann auch aufgegeben. Ja, so. Und das ist aber so dieses Mauern, finde ich echt mit so auch das, was heißt Schlimmste? Ja doch, das finde ich schon echt. Wenn jemand so gar nicht kooperativ ist. Und das liegt natürlich auch daran, dass sich derjenige oder diejenige, der oder die mauert, natürlich auch komplett so, ich sag mal, physiologisch überflutet fühlt, ja, weil
das ist... Und ja auch seine Gründe.
Wir können ja nicht mehr rational diskutieren, ne? Das ist genau das, was du gesagt hast. Wir stecken so in diesen Emotionen und können aber auch gleichermaßen keinen Gedanken fassen, dass es nur diesen einen Weg gibt und das ist der Rückzug.
Und das Schöne ist, da fällt mir jetzt mal eine ganz andere Sache ein, ich weiß gar nicht, wo ich das letztens gesehen habe, da ging es um das innere Kind. Und da ging es darum, dass sozusagen in einer Streitsituation, also wenn die Emotionen, weil du das gerade mit den Emotionen gesagt hast, wenn man es emotional wird, das sind keine Erwachsenen mehr, die sich streiten, sondern es sind die inneren Kinder, die sich dann zueinander verhalten und zwar, also kindisch, also praktisch wie bockige, trotzige Kinder, da geht es dann nur um Austeilen und Recht haben und was weiß ich. Und das ist ja dann auch diese Sache, also mit diesem inneren Kind, dass man, das sind ja dann die Bedürfnisse oder die nicht erfüllten Bedürfnisse, die in der Kindheit sind, was wir immer dann wieder nachspielen. Aber das ist vielleicht immer interessant, dass in einem Streit sind wir nicht mehr die Erwachsenen, da sind wir diese kleinen, beschädigten Wesen, die da sich einfach auch, genau. Grüße an die Eltern nochmal.
Nicht, aber was kann man denn jetzt tun, wenn man das jetzt erkennt, dass man vielleicht auch selbst mauert, ne? Oder der oder diejenige ist, der in der Situation mauert.
Kriegen was die gar nicht mit, glaube ich. Ich glaube, das kriegt man gar nicht mit.
Ich glaube,
viele kriegen das gar nicht so mit. Wer mauert, kann sich das ganz schlüssig hin argumentieren, dass es wirklich ganz plausibel ist. Dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich...
Ja, aber das ist doch nicht plausibel. Also wenn man an normalen, also Anführungszeichen
dann
normal,
dann sage
das
ich, ist schon normal. Also wenn ich jetzt uns beide nehme, ja, ich würde jetzt irgendwie auflegen, dann hätte ich wirklich, wäre ich so überzeugt davon, dass das ein plausibler Schritt war, weil du dich so verhalten hast und mich so in Rage gebracht hast und mich so verletzt hast mit deinem Verhalten, dass das einfach, das ist plausibel. Ich glaube schon, wir sind ja nicht...
Ja, das ist eine Trotzreaktion. Da bist du bei deinem inneren Kind auf jeden Fall.
Genau.
Und das würde ich dann auch in der Situation, ja, würde ich genauso dann auch, also ich würde das als das verbuchen.
Ja.
Ich würde dir dann auch erstmal den Raum geben und ich glaube, das ist vielleicht eine Lösung, dass man auch sagt, hör zu, obwohl die oder der andere schon weg ist, hey, lass uns gerne noch mal anders drüber sprechen. Nee, aber dass man auch vielleicht, wenn man diesen Impuls verspürt, ja, innerlich eigentlich denkt so, okay, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe das auch mal gehabt, ja. Wo man wirklich denkt, so Verletzung, man ist irgendwie schwach, übel, genervt, wütend, sauer, alles zugleich und könnte am liebsten schreien, dann wirklich zu sagen, okay, hör zu, es hat jetzt hier gerade echt keinen Sinn, ich muss jetzt einfach gerade hier eine Pause machen. Es wird jetzt nicht besser. Ich muss das jetzt einmal ganz kurz aufarbeiten, ich muss jetzt hier mal durcharbeiten und ich muss mich erstmal beruhigen. Ich fühle gerade, ich muss mich beruhigen. So, wieder aus sich sprechen. Und dann natürlich auch überlegen, und das finde ich aber doch wichtig, Michael, weil
was?
Sich komplett zurückziehen, finde ich, ist kein...
Nein, das ist auch
kein
Fehler.
Soziales Verhalten in dem Sinne. Und ich glaube, es ist schon wichtig, sich bewusst zu machen, dass Vermeidung, komplette Vermeidung und ein Abriegeln keine Lösung ist. Also das Bewusstmachen, was man eigentlich gerade tut, ja, sich selbst, aber auch der anderen Situation, dem anderen Partner, der anderen Partnerin gegenüber in der Situation, das ist nicht gut und sich das bewusst zu machen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Und man spürt in diesem Streit so einen krassen Kontrollverlust, dass man dadurch, dass man auflegt und alles cuttet, dann auch die Kontrolle wieder hat, oder? Das ist ja wahrscheinlich dann...
Dann hat man die Kontrolle, aber das Problem ist ja nicht aus dem Weg geräumt, nee, ne? Weil du wirst ja irgendwann wieder konfrontiert damit und... Man kann ja auch eine Pause machen, ja. Von dem Streit erstmal ganz kurz sich so erholen. Dann sollte man das aber mit Ankündigung machen und nicht einfach den oder die anderen so
stehen. Ich lege jetzt auf, ich blockiere dich.
Ich lege jetzt auf und brauche erstmal 3 Wochen Abstand und du wirst mich nicht mehr, weil du bist blockiert. Mit
ein schönes Leben noch. Nein, das ist der schönste Satz. Ein schönes Leben noch. Das ist die schönste Verabschiedung, die man nicht in so Streitgesprächen geben kann.
Und auch da wieder, glaube ich, wichtig von sich selbst einfach mal einfach zu sagen, hör zu, ich bin hier von diesem auch ganzen Streit, den wir gerade haben, so emotional, ich bin so körperlich gerade richtig fertig, weil sowas kann Energie richtig rausziehen, ne? Richtig rausziehen. Da muss man sich erstmal erholen. Und auch das offen zu kommunizieren. Und noch ein anderer Punkt als auch zum Thema Offenheit. Könnte auch sein, dass man auch entsprechend mit der Körpersprache auch so ein bisschen guckt, ne? Also es sind jetzt viele Sachen, die man so, genau, Michael zeigt gerade einfach so die Hand in die Kamera, so eine abwehrende
Aber das
Haltung.
Ist ja nicht so, das wäre nicht so richtig Körpersprache, oder?
Ja. Nur so eine Ghetto-Faust oder so. Auch da, nicht Fingerpointen oder so hoch oder sich groß machen, sondern wirklich auch Pass das reflektieren auf, so. Kann schon helfen. Weil das löst ja wieder eine Gegenreaktion aus.
Ja. Man schaukelt sich dann mal weiter hoch. Kennen wir ja alle irgendwie doch zu Genüge.
Ja, genau. Das waren alle vier apokalyptischen Reiter. Wollte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ich mache noch mal alle von vorne. Und zwar sind das erstens, haben wir über die verletzende Kritik oder verallgemeinernde Kritik gesprochen. Dann über die Verachtung. Der dritte apokalyptische Reiter ist die Verteidigung oder diese ablehnende Rechtfertigung. Und das vierte ist das Mauern. So. Ja. Es geht, wie gesagt, nicht darum, dass man jetzt einen Streit komplett vermeidet. Ne? Es, haben wir schon gesagt, geht auch darum, dass wir wirklich daran wachsen, dass wir auch Grenzen aufzeigen. Das ist ganz wirklich wichtig. Und es geht hier wirklich, wenn wir uns um die apokalyptischen Reiter jetzt drehen, eher um die Frage, wie gehen wir denn im Streit miteinander um? Also wenn so eine Situation auftritt oder ein Unwohlsein oder es ist irgendwie sowas, irgendwas triggert mich gerade durch den anderen, dass wir dann das einmal reflektieren und genau auf diese Sachen achten. Und jetzt alle, die denken so, oh Gott, das passiert ja immer bei mir. Ich habe ja gerade am Anfang auch gesagt, dass John Gottman vorhersehen konnte, dass 80% und manchmal sagt er sogar 90% eher vorhersehen kann, dass wenn diese apokalyptischen Reiter auftreten, die Beziehung dann nicht bestehen wird. Und auch das möchte ich gerne einmal vorwegnehmen. Das ist ein schleichender Prozess, ne? Das bedeutet jetzt nicht, wenn ihr denkt, oh Gott, mein Partner hat jetzt im letzten Streit gemauert und jetzt trennen wir uns. Das ist alles ein sehr, sehr, sehr schleichender Prozess, ja. Und das passiert auch nicht über Nacht. Also deswegen ist auch die Frage, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Es geht nur darum, einen Streit anzunehmen und die Verantwortung auch in so einem Streit für sein Handeln zu übernehmen. Und in dem Moment, wo du es reflektierst, gibt es ja auch die Chance, das auszuräumen und dann auch gemeinsam die Beziehung wieder, ja, ich sag mal, auf Augenhöhe zu bringen, ja, sodass eine Trennung gar nicht bevorsteht. Ja, deswegen, nehmt euch den Streit, klingt jetzt total doof, ne, nicht so zu Herzen. Ich glaube, es geht aber darum, gedanklich einen Streit auch mal so für sich anders zu verbuchen. Weil man wirklich dadurch auch echt was lernen kann. Ich habe das selbst durchgemacht. So.
Es kommt darauf an, wie man den Streit führt. Und das ist ja der erste Schritt, glaube ich. Was ist das eigentlich für eine Art Streit, den wir hier führen? Ja? Ist das jetzt einfach nur ein Schlagabtausch, der niemanden irgendwie weiterbringt? Oder kann man den so gestalten, dass irgendwie dass diese beiden Wirklichkeiten oder Wahrheiten vervollständigt werden. Dass man zueinander kommt und sich dahingehend dann mit in der Beziehung weiterentwickelt. Klar. Es geht ja immer darum, besser miteinander klarzukommen oder sich zu verstehen oder sein Leben zu gestalten. Das gemeinsame Leben zu gestalten.
Das stimmt. Ja, damit wären wir schon am Ende. Und ich denke, man kann vielleicht sagen, es lohnt sich auch, das zu erkennen und gemeinsam eben auch das anzugehen. Und das ist eigentlich ein echt schöner Versuch. Was heißt Versuch? Eigentlich auch ein schönes Projekt, ja. Das gemeinsam als Paar, wenn man sich wirklich streitet oder an den Punkt kommt und sich wiedererkennt, das auch mal wirklich für sich zu analysieren. Weil das bedeutet nicht gleich, dass da eine Trennung ist. Aber es ist eine unheimliche Chance, auch miteinander zu wachsen. Das finde ich echt schön. Ja.
Denn sonst wird sich immer weiter verkanten. Es wird immer.
Ich wollte es jetzt eigentlich positiv stehen lassen, Michael.
Dann lassen wir es weg.
Das ist jetzt nochmal so der positive Ausblick von all diesen vier apokalyptischen Reitern und diesen negativen Spiralen. Aber das hat was Gutes. So, Michael, dann sind wir jetzt schon fast am Ende. Oder eigentlich sind wir am Ende, oder?
Ja, aber nur fast, denn wir müssen ja auch die große, den Höhepunkt, den üblichen Höhepunkt jeder Folge besprechen, ansprechen, aussprechen vor allem.
Hei, hei, hei.
Was kann das sein?
Generation gefragt. Wir haben in der Folge, in der nächsten Folge, wieder mal eine sehr coole Gästin am Start. Mhm. Und zwar wird das Laura Karasek sein. Und wir freuen uns sehr, mit ihr zu sprechen. Und zwar haben wir uns das Thema überlegt, Schönheitsideale. Wir haben ja schon mal ein paar Sendungen auch dazu gemacht. Da ging es um Schönheitsideale, Schönheits-OPs und wie wichtig ist eigentlich Schönheit, Attraktivität in einer Beziehung und was ist denn eigentlich Schönheit? Geht es da nur ums Äußere und so weiter? Diese Fragen haben wir ja damals auch schon diskutiert und wir wollen mit Laura da nochmal so ein bisschen tiefer reingehen. Und deswegen die Frage an euch, welche Fragen, welchen Input, welche Erfahrungen wollt ihr uns zum Thema Schönheitsideale teilen? Dann könnt ihr das sehr gerne tun. Schreibt uns entweder eine E-Mail an podcast@michaelnast.com oder ihr könnt auch sehr gerne uns bei Instagram folgen und dann auch schreiben oder auch eine Sprachnachricht schicken. Alles ist erlaubt und wir werden das natürlich auch nochmal in Form von einer kleinen Umfrage auch nochmal abfragen. Dann könnt ihr da auch nochmal direkt antworten und dann können wir eure Antworten, Erfahrungen und so weiter vielleicht auch mit in die Folge nehmen. So, gucken wir mal. So, das war's jetzt. Sehr intensive Folge. Ich fand
intensiv lang.
Ich habe am Anfang gedacht, so wow, krass, ist ja eigentlich ein schwieriges Thema. Und dann habe ich aber irgendwie gerade gedacht, nee, eigentlich ist doch super cool, dass man jetzt weiß, auf was man vielleicht auch achten kann, um sich da echt so ein bisschen, ja, so Strategien zu überlegen, wie man da rauskommen kann. Also da sind wir auch sehr gespannt, ob ihr euch da vielleicht wiedererkannt habt, ob ihr den einen oder anderen apokalyptischen Reiter selbst auch regelmäßig ungewollt vielleicht ausführt. Genau. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen
Nachmittag,
Badewanne. Morgen. Viele hören uns auch in der Badewanne, haben wir wieder gehört. Wo auch immer ihr seid.
Gerade.
Ja.
Na dann, Michael. Bis zum nächsten Mal, ihr Schlawiner. Tschüss.
Ciao.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.